SRF 4 News Talk.
Willkommen zum Korrespondententalk auf SRF 4 News. Mein Name ist Philipp Meyer. Wir treffen uns heute zur Jahresendrunde. Bei mir im Studio sind Haig Simonian. Er war lange Jahre Korrespondent der britischen Financial Times und ist heute freier Journalist. Und Hans-Jürg Maurus, er ist Korrespondent der deutschen ARD. Kurz nach dem Jahresanfang musste der damalige Nationalbankpräsident Philipp Hildebrand den Hut nehmen, weil seine Frau heikle Devisengeschäfte getätigt hat, so die immer noch gültige Version. Wie haben Sie die turbulenten Tage in Erinnerung, Hans-Jürgen Maurus?
Es war ein Paukenschlag natürlich, noch im alten Jahr, aber ich glaube, wir haben die Pauke da noch nicht gleich sofort erkannt. Aber das hat sich natürlich schnell geändert. Das Ganze wurde fast zu einem Panikorchester, dann mehr oder weniger auch hochgepusht. Und es zeigte für mich als relativer Neuling, wie in der Schweiz Politik gemacht wird, auch gemacht werden kann, dass auch Institutionen nicht vor Kritik sicher sind, dass Konsequenzen gezogen worden sind, was die Person angeht, allerdings nicht, was die Politik der Nationalbank angeht. Mit anderen Worten, die Politik der Nationalbank, gerade was den Eurokurs angeht, ist ja mehr oder weniger identisch geblieben. Der Nachfolger hat diesen Kurs von Philipp Hildebrand fortgesetzt. Und es war für mich eine ausgesprochen aufregende Zeit, spannende Zeit. Und ich muss sagen, ich habe viel gelernt dabei.
Hat Sie dieser Sturm auf eine Institution schockiert, Haig Simonian?
Ja, teilweise. Man hat natürlich großen Respekt von der Nationalbank, wie Nationalbanken in anderen Ländern auch. Aber ich glaube, für mich die größere Lehre war nicht über die Schweiz, aber über Journalismus allgemein. Ich habe ein paar Jahre in diesem Beruf hinter mir, aber es war für mich schon eine Lernerfahrung nach so vielen Jahren. Ich glaube, aus drei Gründen. Erstmals, die Timing war ungünstig für alle Journalisten. Ich glaube, die ersten Gerüchte, Meldungen kamen aus Bern gegen Mitte Dezember. Dann am 23. Dezember kam eine offizielle Meldung von der Nationalbank. Ich mindestens war schon mit einem halben Fuß schon in London für Weihnachten bei der Familie. Dann kamen eine ganze Untransparenz bei der ganzen Geschichte mit verschiedenen Lecks über Neujahr. Eine Sonntagszeitung hatte eine Geschichte, eine andere Sonntagszeitung eine andere Geschichte. Es war sehr schwer zu interpretieren. Und dann natürlich bei den ersten Tagen des neuen Jahres, man kommt zurück, man wusste gar nicht, was los war und man war mindestens in meinem Fall verwirrt. Man hatte Respekt von der Person, auch eine gewisse Bekanntschaft. Andererseits, man sah diesen angeblichen Tatsachen und man war nicht sicher, wie man es schreiben sollte. Und ich glaube, ich war nicht der Einzige, der in diesen Tagen etwas unsicher war, wie er seine Arbeit weiterleiten sollte.
Über die Nationalbank wussten in der Schweiz eigentlich die meisten Leute nur so ungefähr, dass die einen Haufen Gold irgendwo unter dem Bundesplatz, wie man sich so gemeinhin erzählt, gelagert hat. Mehr eigentlich nicht. Jetzt stand die Nationalbank plötzlich im Fokus der Öffentlichkeit. War dies eher zu ihrem Vorteil oder nicht, wenn wir zum Beispiel die Verteidigung des Frankenkurses anschauten?
Also eher zu ihrem Nachteil, wenn ich sagen darf. Also im Prinzip und besonders in einem Land wie der Schweiz, eine Nationalbank muss ruhig bleiben, am besten sogar so ruhig, dass man weiß nicht, dass es überhaupt existiert. Und das war bis diesen Ereignis ungefähr der Fall. Ich glaube, jetzt werden wir nichts im Detail, wer hat was getan, wann hat es getan, war ich gegen Vorschriften oder nicht gegen Vorschriften und so weiter und so fort. Aber im Prinzip, ich glaube, es war diese Stille, diese Glaubwürdigkeit der Nationalbank, was besonders wichtig war. Und die Schlagzeilen alleine waren alles andere als erfreulich.
Also ich sehe den Schaden nicht so groß, im Gegenteil. Ich glaube, dass Institutionen, wenn sie gut gebaut sind, nicht nur Stürme oder Hurricanes überstehen, sondern auch Attacken, die vielleicht politischer Natur sind in erster Linie, auch Vorstöße von Medien, die politisch sich instrumentieren. Digitalisieren lassen. Ich glaube, das ist ein Aspekt, den wir gar nicht vergessen dürfen. Und wir leben natürlich in Zeiten, in denen Medien gelegentlich eine dubiose Rolle spielen. Ich glaube, das dürfen wir auch selbstkritisch einmal festhalten. Und in solchen Zeiten spritzt die Gischt ziemlich hoch. Die Institution selber kann das nicht nur verkraften, sondern sie hat keinen Glaubwürdigkeitsschaden erlitten, weil solche Institutionen nicht von einzelnen Personen abhängen, sondern eben als Institution per se überleben können. Und die Nationalbank steht heute meines Erachtens genauso sicher und fest da, das hoffe ich jedenfalls, trotz der gewaltigen Bilanzsumme wie vor einem Jahr.
War denn das neue, auch zum Teil alte Direktorium mit nun Thomas Jordan an der Spitze, haben die dazu beigetragen, dass diese Ruhe auch wieder zurückkam? Waren sie die richtige Wahl in diesem Moment?
Ich glaube schon, denn was wir in jedem Fall ja feststellen können, ist eine Kontinuität. Und ich glaube, diese Kontinuität der Nationalbank und auch des Kurses der jetzigen Führung bedeutet ja genau die Stabilität auch und die Beibehaltung einer Reputation, die für eine solche Institution natürlich in der Tat überlebenswichtig ist.
Es ist sehr interessant, dass Sie diese Frage stellen. Man kann einen interessanten Vergleich mit Großbritannien gerade in diesen Tagen machen. Die Bank of England, eine Institution, was gerade so wichtig ist wie natürlich die Schweizerische Nationalbank, hatte eine Wahl für einen Nachfolger, für den jetzigen Chef. Und es gab eine sehr starke interne Kandidat, sogar mehr als eine. Und man hat am Ende aber für einen externen Kandidat entschieden, der Mark Carney, der Gouverneur der Bank of Canada, der einen sehr, sehr guten Ruf hat. Und warum hat man diese Entscheidung getroffen? Es war eine Überraschung. Es ist im Prinzip in Großbritannien als sehr positiv empfangen worden, weil die Bank of England sich in einer Bruchphase findet, weil alle über Reform sprechen, weil die Bank jetzt neue Mächte hat als Regulator im Markt. Und ich glaube, es war in diesem Beispiel angebracht, dass man einen externen Kandidat gefunden hat. Im Gegenteil bei der Schweizerischen Nationalbank, ich glaube, es war die bessere Entscheidung, jemand und angesehen sogar von innen zu holen.
SRF 4 News, das ist der Korrespondententalk mit Hans-Jürgen Maurus von der ARD und dem freien Journalisten Heximonien in der Jahresendrunde. Auch die Geschäftsbanken in der Schweiz sind in den Schlagzeilen geblieben, eigentlich das ganze Jahr über. Zuvor, dass die beiden Großbanken UBS und CS, beide haben sich eine Schrumpfkur verordnet. Ist dies das Ende der Schweizer Großmachtspläne im Bankensektor, Heximonien?
Also das Ende weiß ich nicht, aber vorläufig mindestens ist es eine Redimensionierung, wie man auf Englisch oder Neudeutsch so nett sagt. Beide Banken haben erkannt, dass die Welt sich geändert hat. Die UBS hat wesentlich radikaler agiert als die CS, obwohl die CS eine Art Salamitaktik macht und man merkt nicht, wie diese Bank auch sich verkleinert, im Investmentbanking mindestens. Vielleicht gab es besondere Gründe, dass die UBS rascher agiert hat. Erstmals gibt es eine ganz neue Mannschaft mit Sergio Ermotti als Chief Executive und Axel Weber als Verwaltungsratspräsident. Und zweitens, die Bank ist leider, hat es nicht geschafft, sich aus den Schlagzeilen zu holen. Erstmals Gerichtsprozess gegen den Händler Adeboli in Großbritannien und dieser Verlust von 2,3 Milliarden, eine sehr unerfreuliche Geschichte. Und zweitens, noch unerfreulicher, die Rolle der Bank in der ganzen sogenannten Libor-Affäre mit, sehr schwierig zu erklären, aber die Bank hat angeblich eine zentrale Rolle hier gespielt und hat dafür eine Buße von 1,5 Milliarden Dollar bezahlt.
Wartet man immer noch ein bisschen darauf, dass von der CS auch noch was kommt? Weil bald ist es ja unvorstellbar, dass es immer nur oder in diesen Bereichen jetzt immer nur die UBS gewesen sein soll.
Diese Frage zielt genau auf einen sehr heiklen Punkt, nämlich die allgemeine Verunsicherung, was die Banken- und Finanzszene in der Schweiz angeht. Es sind ja nicht nur die Großbanken, aber vor allem die Großbanken, die für Negativschlagzeilen gesorgt haben. Zuletzt hat es auch die Zürcher Kantonalbank getroffen, aber auch andere Privatbanken.
Basler Kantonalbank.
Zum Beispiel Bank Sarrazin auch, die in der einen oder anderen Geschichte an den Pranger gestellt worden sind. Ich glaube, wir haben zweierlei. Wir haben einen enormen Reputationsschaden, was nicht nur Einzelinstitute angeht, sondern ich glaube auch beim Bürger sich der Eindruck verfestigt hat, da sind nicht nur gestern und vorgestern, sondern in den letzten Jahren nicht nur Dinge schlecht gelaufen, sondern hat eine Mentalität Einzug gehalten, die vielleicht im März kommenden Jahres bei der Abzockerinitiative auch tatsächlich abgestraft wird. Das wird sicherlich ein ganz spannendes Thema werden. Aber es zeigt eben doch auch, dass natürlich bei der UBS insbesondere die Entscheidung, ein neues Top-Management zu berufen, völlig richtig war, weil dieses Top-Management noch alle Hände voll zu tun hat. hat, mit Aufräumungsarbeiten, ganz gewichtigen und natürlich auch zentralen. Und allein die Tatsache, wie Heck richtig sagt, dass eine solche Großbank es nicht zu schaffen scheint, aus den Negativschlagzeilen zu kommen, zeigt ja nicht, dass das neue Management unbedingt schlecht ist, sondern dass die Altlasten von einer solchen Dimension sind, dass man daran noch gewaltig zu tragen haben wird. Das wird natürlich auch enorme Konsequenzen haben, nicht zuletzt für die Aktionäre der UBS, die man nur bedauern kann. Das wird ein schreckliches neues Jahr werden, fürchte ich fast. Denn die Bank wird sicherlich im vierten Quartal mit einem Milliardenverlust abschließen. Und die Summen, um die es geht, die kann man nicht mehr nur aus der Portokasse einfach bezahlen, sondern zeigen in der Tat, diese Altlasten sind enorm. Und man kann nur wünschen, dass die Bank endlich in ruhigeres Fahrwasser kommt.
Was man ja nicht unbedingt sagen konnte, mit Sergio Ermotti kam ein Investmentbanker wieder ans Ruder. Trotzdem hat er jetzt diese harten Schnitte gemacht. Aber die Befürchtungen waren auch bei ihm da, dass er quasi aus der gleichen Ecke kam wie auch die meisten der Probleme.
Das stimmt teilweise, aber zurück zu unserem Beispiel von Nationalbanken. Er ist Outsider. Man muss nicht vergessen, der Mann ist keine 2 Jahre in der Bank. Er ist als Outsider gekommen von den UniCredit in Italien. Vorher war er bei Merrill Lynch für mehrere Jahre. Er ist Schweizer, er ist Tessiner, aber er ist alles anderes als ein altgediener UBS-Mann.
Neben der Finanzkrise, neben den Skandalen, die wir gehört haben, ist sicher ein wichtiger Grund auch der Druck vom Ausland auf die Schweiz, auf die Banken, weil die Schweiz das Geld von Steuerhinterziehern gehütet hat oder immer noch hütet, wie wir auch immer wieder hören und uns aus dem Ausland gesagt wird. Nun versucht unser Land, sich Steuerabkommen mit einzelnen Ländern, sich in diese Steuerabkommen zu retten. Mit Deutschland hat das jetzt gerade nicht geklappt. Rückblickend auf das Jahr 2012 gesehen, muss die Schweiz diese Strategie mit den bilateralen Steuerabkommen beerdigen?
Das ist sicherlich eine Option. Ob man sie komplett beerdigen muss, hängt natürlich immer von den Verhandlungspartnern ab, beziehungsweise auch von der eigenen Position. Und da bemerke ich etwas, was ausgesprochen irritierend ist, sicherlich auch für etliche Schweizer Bürger, dass doch der Schweizer Bundesrat und vor allem auch die Schweizer Finanzministerin eine Schwimmerin ist und stark immer wieder ins Schwimmen gerät. Wir hören jetzt, dass es ein Kommunikationsproblem gibt, wenn plötzlich vom automatischen Informationsaustausch wieder herumphilosophiert wird. Und da denke ich schon manchmal, ob es hier nur ein Kommunikationsproblem ist oder es tatsächlich in der Struktur des Ansatzes liegt, dass man eigentlich nie den Eindruck hat, dass die Schweizer Regierung wirklich weiß, was sie will, welche Ziele sie sich steckt und dann welchen Weg sie eigentlich konkret einschlägt oder welche Optionen sie versucht einzuschlagen, um dann diese Ziele auch zu erreichen. Man hat stetig das Gefühl, man verhandelt zwar, aber ist immer im Rückwärtsgang, muss ständig nachgeben, muss ständig die Position wechseln aufgrund des Drucks von außen. Und der Eindruck, der sich beim Gegenüber einschleicht oder nicht nur einschleicht, sondern zum Teil natürlich auch mit großem Triumph erfüllt. Ich denke da an Berlin, aber sicherlich auch an die EU ist natürlich, man muss die Schweiz nur genug unter Druck setzen. Dann wird sie peu à peu doch die eigenen Forderungen erfüllen. Das halte ich für eine schlechte Taktik, für eine schlechte Strategie, weil es ja auch darum geht, Schweizer Interessen zu verteidigen oder auch zu vertreten erst einmal. Und insofern glaube ich, dass man hier schleunigst eine neue Strategie finden sollte.
Haben Sie auch den Eindruck von einem permanenten Rückzugsgefecht, Herr Simon?
Ja, leider. Also man kann lang drüber reden. Ich wiederhole meine öffentliche Mea Culpa. Am Anfang habe ich gesagt, niemand, kein anderes Land will diese Abgeltungssteuervereinbarungen akzeptieren, weil alle ein automatisches Informationsaustausch wollten. Dann sahen wir, dass die Schweiz es in der Tat geschafft hat, diese Rubik, sogenannte Strategie, durchzusetzen in einigen Fällen. Dann gab es eine andere Phase. Man sah, dass die Deutschen mindestens nicht bereit waren, die Engländer und die Österreicher doch. Und man sieht jetzt eine Art Mischung. Und zwar, es gibt Länder, die das vielleicht akzeptieren werden. Es gibt Länder, die das eventuell akzeptieren würden, aber man weiß nicht, unter welchen Druck sie vom Ausland kommen, EU und so weiter. Ich glaube, die Schweiz hat nur eine Lösung. Und zwar, diese Abgeltungsstrategie aus Schweizer Sicht ist keine schlechte. Ist sogar die beste und die einzig möglichste. Und zwar ist weiter zu beharren, zu versuchen, mit anderen Ländern solche Vereinbarungen zu treffen. Man hat die zwei unter Dach und Fach. Man spricht über Griechenland, man sprach über andere Länder. Und in anderen Fällen so hart bleiben und so konsequent auf dieser Linie bleiben wie möglich. Herr Maurus hat schon gesagt, Strategie, und ich stimme vollkommen zu, das ist, was fehlt. Ich habe in meinen 9 Jahren hier so oft über diese Vorteile des Schweizer Systems und Nachteile. Die Vorteile sind, dass man sehr gut langfristig denken kann, aber man ziemlich schlecht ist bei Krisenmanagement. Und man sieht das leider immer noch heute, wenn ein Bundesrat was sagt und ein anderer Bundesrat was anderes sagt. Wenn man bei den Banken sieht, dass die im Prinzip eine gemeinsame Linie haben, aber tatsächlich keine gemeinsame Linie und. Das ist alles, was die Schweiz nicht braucht, weil man wird nur Eigentore dann schießen. Und man hat das schon gesehen.
Aber wir sind ein Bund von vielen verschiedenen Stimmen. Und das hört man immer wieder, was wahrscheinlich für das Gegenüber das Ganze auch immer so schwer macht. Und wir versuchen zu warten. Gewartet haben wir auch mit den USA, respektive nicht vorwärts gemacht. Da kommt jetzt FATCA. Das Abkommen, das praktisch den automatischen Informationsaustausch mit den USA zur Tatsache macht. Braucht es da überhaupt noch eine Strategie, die Sie jetzt eingefordert haben? Weil im Prinzip heißt das Ende des Bankgeheimnisses gegenüber den USA. Das wird ja bei den anderen mittellangfristig dann auch nicht anders sein, weil da haben wir ja keine Argumente.
Also erstens sage ich nicht, dass es einfach sei. Also ich bin froh, dass ich nicht dabei bin, weil mit so schwachen Karten zu spielen ist wirklich kein großes Lustspiel. Ich finde es gut, dass die Schweiz das erreicht hat, was sie erreicht hat. Aber natürlich, man kann über Geschichte sprechen und neue Wellen. Ist das eine Welle, was so groß ist, dass ein kleiner Schweiz es nicht irgendwie sich nicht verteidigen kann? Ich bin nicht so sicher. Ich glaube, dass die Schweiz eine gewisse Bewegungsfreiheit hat. Es ist nicht einfach, aber das betone ich auf jeden Fall. Und ich glaube, die allgemeine Linie, das ist schon klar, dass man langsam, ob innerhalb 5 Jahren oder 10 Jahren oder 12 oder 15, auf mehr Transparenz und sogar eine automatische Wechsel an Informationen kommt, das ist, ich gehe davon aus, auch das, was wir in Zukunft sehen werden.
Also das Thema FATCA ist sicherlich enorm wichtig, weil es natürlich allen anderen Staaten einen Weg signalisiert, den man selber vielleicht haben will und ihn bisher nicht durchsetzen konnte. Und insofern glaube ich, dass auch hier die Schweizer Regierung natürlich wiederum ganz stark in der Defensive ist und man mehr oder weniger vor den USA kapituliert hat. Und das ist in der Tat ein großes Problem, weil natürlich jetzt andere Staaten, insbesondere sicherlich auch die Bundesregierung, also in Berlin, den automatischen Informationsaustausch sicherlich haben möchte, wenn das möglich ist, und man hier natürlich dann wiederum neu verhandeln muss. Insofern glaube ich, dass sich die Schweiz da keinen Gefallen tut, wenn sie jetzt auch wiederum präemptiv neue Wege diskutiert und damit sich schon wiederum eine Flanke öffnet, in der die anderen hineinstechen können. Und das, meine ich auch, ist eine Schwäche in doppelter Hinsicht. Erstens nicht nur, was den Inhalt angeht, sondern eben auch, was die Strategie angeht, weil man hat ja kaum Verbündete. Es gibt ja andere EU-Staaten, die ebenfalls noch ein Bankgeheimnis haben, von denen hört man relativ wenig, aber vor allem gibt es natürlich sehr, sehr viele Steueroasen auf der Welt, von denen man auch nie etwas hört. Und die Tatsache, dass sämtliche Attacken eigentlich auf die Schweiz zu fast 80-90% konzentriert werden, zeigt, dass etwas in der ganzen Perspektive nicht stimmt. Und hier vielleicht auch zu versuchen, Verbündete nicht nur zu suchen, sondern eben eine Strategie gemeinsam zu entwickeln, könnte ich mir als einen Weg vorstellen. Das ist allerdings sehr aufwendig, das ist nicht einfach. Helg hat es völlig richtig gesagt. Das ist nicht nur zeitaufwendig, sondern erfordert eigentlich einen Biss und auch Nachhaltigkeit und konsequentes und auch konsistentes Beharren und Verfolgen gewisser Prinzipien und Positionen und auch eben mal sagen, gewisse Dinge laufen nicht und das dann aber auch durchhalten. Also man muss auch mal Nein sagen können, auch gegenüber den USA. Die USA werden keine Kavallerie herschicken, auch keinen Flugzeugträger und Cruise Missiles schon gar nicht. Also insofern kann man auch mal gegenüber einer Supermacht Nein sagen, ohne dass man gleich mehr oder weniger nun den Untergang des eigenen Abendlandes, in diesem Falle Helvetias, fürchten muss.
SRF 4 News Talk.
Dies ist der Korrespondententalk in der Jahresendrunde. Nein sagen, schwieriger Partner in den Verhandlungen, wenig Strategie. Wir sind eigentlich mitten im Thema. Es gibt hier noch einen anderen Punkt neben dem Steuerabkommen, wo die Schweiz Schwierigkeiten hat, Verträge zu schließen, respektive neue Verträge zu schließen oder überhaupt darüber zu reden, nämlich mit ihrem wichtigsten Partner, der Europäischen Union. In diesen Tagen hat die EU den Weg in die Zukunft wiederum eine Absage erteilt gegenüber den bilateralen Verträgen, gegenüber dem bilateralen Weg, wenn auch in ein bisschen freundlicheren Worten als noch im Frühjahr. Wie muss sich die Schweiz hier verhalten, Hans-Jürgen Mauhaus?
Ja, man kann nichts anderes tun, als der EU genau das signalisieren, was man bisher auch getan hat. Natürlich im Gespräch bleiben, durchaus auch verhandeln. Man kann auch mal die EU über den Tisch ziehen. Man muss nur lange genug mit den Burschen reden, das wissen wir ja. Die EU hat übrigens ganz andere Probleme. Wir reden von einer Finanzkrise, die sich gewaschen hat, von einer Staatsschuldenkrise. Das sind die eigentlichen Probleme. Die Schweiz ist weder das Problem der EU, noch ist die EU das Problem der Schweiz, wenn man so will, zumindest kein überragendes. Das sind nichts anderes wie mehr oder weniger ja, technische Fragen, um die es geht. Es geht natürlich auch um das alte Thema bilateral oder nicht. Aber das ist wirklich nicht der Casus Knactus im Moment, sondern es geht um weit wichtigere und gravierendere Fragen. Und letzten Endes wird die Schweiz sich den Sonderstatus durchaus, den sie jetzt hat, weiter erkämpfen müssen. Und daran sehe ich auch überhaupt kein Problem. Wieso eigentlich?
Ist es mehr das Hegemonium, dass die EU uns einfach sagen will, ihr seid auf gut Schweizerdeutsch gesagt stürmisicher, hört mal auf, wir haben andere Probleme?
Nein, hier muss ich sagen, dass ich nicht der ganzen Meinung bin wie Hans-Jürgen Mauhaus. Also meines Erachtens ist dieses Problem mit der EU wesentlich tiefer gravierender, als er dargestellt hat. Ich glaube, dass in Brüssel ein gewisses Gefühl existiert. Man spricht von Rosinenpickerei, man spricht von ja Geduld und so weiter. Man spricht von kein Geduld mit diesem Sonderstatus mehr. Natürlich, das ist, was man sagen wird, wenn man verhandelt. Aber meines Erachtens ist dieses Gefühl wesentlich tiefer als in der Vergangenheit. Wird es weggehen eines Tages, weil die EU andere Dinge auf dem Tisch hat? Ja, vielleicht. Man kann auch jahrzehntelang verhandeln. Aber nochmals, mein Gefühl ist, dass man ist in Brüssel zu einem Punkt gekommen und man sagt, jetzt müssen diese Schweizer verstehen, wenn die Vorteile der Europäischen Union haben wollen, besonders im Handelsbereich, es geht nicht weiter auf bilateralen Wege. Man muss jetzt gewisse Strukturen bauen. Es tut uns sehr leid, wenn das mit dem Schweizer System nicht vollkommen erreichbar ist, aber man muss einen Weg finden. Wir haben alles Mögliche gemacht. Ich glaube, die Schweiz hier muss sich leider bewegen.
Aber Großbritannien auf der anderen Seite kommt ja auch immer wieder durch mit Sonderzügen. Wieso kann die Schweiz nicht diesen Sonderzug von außen?
Ich glaube, zwei Gründe. Drei Gründe. Erstmals, Großbritannien ist ein wesentlich größeres Nation und hat ein viel größeres Gewicht als dieses Land. Zweitens, die Engländer sind Mitglieder. Also das heißt, sie suchen hier und da Sonderstatus. Aber im Prinzip, die machen mit und haben von Anfang an mitgemacht. Die sind zwei wichtige Elemente. Und das dritte ist, ich glaube, diese Geduldfrage. Also meines Erachtens, und die Schweizer natürlich, Diplomaten sagen, das stimmt nicht. Es gibt keine Rosinenpickerei. Das kann aus Schweizer Sicht so sein. Aber ich glaube, aus Brüsseler Sicht, es gibt dieses Gefühl, dass diese kleine, sehr wohlhabendes, sehr erfolgreiches Land, man spricht über Neid, ich will jetzt drüber nicht reden, dass dieses Land Schweiz zu viel Vorteile gehabt hat und nicht genug geleistet hat.
Die Engländer sind für mich doch auch Rosinenpicker, denn sie haben immer noch ihre eigene Währung, wozu ich sie natürlich beglückwünsche. Aber sie sind auch ganz geschickt immer wieder in der Lage, wenn es um das Thema Steuern oder Steuerhinterziehung geht, ihre eigenen Steueroasen wie die Kanalinseln links vorne wegzulassen, weil sie, glaube ich, gar nicht unter britisches Recht fallen irgendwie. Aber wir wissen, dass da überall Dinge laufen, die nicht besonders schön sind oder die hübsch hässlich sind, um es vielleicht so etwas eleganter zu formulieren. Und Großbritannien ist spätestens seit Margaret Thatcher mit der Handtasche auf den Tisch gehauen hat und gesagt, I want my money back, auch fiskal breach, beziehungsweise finanziell, immer einen Sonderweg wert gewesen und vermag seine Politik, das gebe ich allerdings Haig völlig recht, sehr clever umzusetzen. Gleichwohl die Tatsache, dass ein Land größer ist und damit mehr Einfluss hat, ist sicherlich ein Gesetz, was aber kein Axiom sein muss. Denn die Frage, die wir innerhalb der EU natürlich tatsächlich bekommen, ist, werden künftig immer mehr die großen Staaten, auch die kleineren EU-Staaten, nicht nur drangsalieren, sondern dominieren, ihnen vorschreiben, wo es lang geht. Das wird sich der Schweizer, würde ich mal sagen, dreimal dann doch überlegen, ob er da wirklich dann doch noch weitere Zugeständnisse machen will, aus gutem Grund. Und Haig hat einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, wenn das Schweizer System mit der EU nicht vereinbar ist, dann kommt in der Tat die alles entscheidende Frage. Ja. Muss man das Schweizer System tatsächlich ändern? Und da bin ich der Meinung, das haben die Schweizer ganz alleine zu entscheiden, auch notfalls gegen die EU. Mhm. Und die Schweiz wird das nicht nur überleben, sondern wird meines Erachtens genauso stark in der Zukunft sein und davon auch profitieren können, wenn man das geschickt anstellt. Weil da glaube ich, dass Institutionen in der Tat nicht alles sind. Und wir ja gerade sehen, dass die Expansion der EU genau zu den Problemen geführt hat, die wir im Moment nicht lösen können, obwohl wir seit mehreren Jahren bereits versuchen, über ein Crisis Management die Staatsschuldenkrise zu lösen.
Also es steht eventuell ein interessanter Machtkampf dann vor. Wie dieser Machtkampf beenden würde, weiß ich nicht. Vielleicht, ja, haben Sie recht, würde die Schweiz es irgendwie schaffen. Aber ich glaube, niemand und besonders in der Schweiz würde es gerne riskieren. So können wir uns einigen. Und sagen wir, es ist normalerweise einfach, die Regeln zu bestimmen, wenn man Mitglied einer Club ist, als wenn man draußen ist. Also ganz einfach.
Absolut
da
richtig.
Da sind wir.
Wobei wir immerhin auch noch, glaube ich, hinzufügen dürfen, dass es nicht so sehr um das Thema bilateral geht, sondern um ganz massive finanzielle Interessen. Ich sage nur das Thema Steuern, diesmal von Sachen der Unternehmenssteuern.
Ja,
da wird die EU natürlich massiv Druck machen auf die Schweiz. Und das sollten wir, glaube ich, nie vergessen. Es geht ja immer um sehr konkrete Dollar, Cents, Franken, Euro, Interessen in Milliardenhöhe. Und auch da hat die Schweiz eigene Interessen, die sie natürlich gegenüber der EU verteidigen kann, wenn sie das will, vielleicht sogar verteidigen muss oder eben auch nicht.
Also weiter verhandeln, weiter hart sein, denn der bilaterale Weg ist nicht am Ende, auch wenn die EU das im Moment so sagt.
Ich glaube, weiter verhandeln, so hart bleiben wie möglich, aber auch ab und zu mal eine gute Strategie haben und auch erkennen ab und zu mal, dass hier muss ich nachgeben, weil sonst gibt es keine Vereinbarung und es ist in meinem Interesse, in gewissen Fällen entgegenzukommen.
Und vor allen Dingen muss man viel präsenter sein, auch in Brüssel, und zwar kontinuierlich und durch Überzeugungsarbeit den Leuten das eigene System so lange erklären, bis sie es kapiert haben. Denn ich habe gelegentlich immer noch den Eindruck, dass etliche in der EU tatsächlich nicht wissen, wie die Schweiz funktioniert.
Ich kann nur absolut das wiederholen. Und zwar, dass man wirklich eine Art PR-Kampagne, was sind die Werte dieses Landes? Dieses Landes hat gewisse Werte. Es hat nicht nur mit Rotkreuz zu tun. Und die Schweiz ist nicht nur oder keine Steueroase oder nicht nur eine Steueroase, wo reich Oligarchen ihre Gelder verschwinden lassen. Die Schweiz muss wirklich in der Welt präsenter sein, besonders in Europa, aber nicht nur, um die Werte dieses Landes, die Geschichte dieses Landes, also wirklich wiederholt zu beleuchten.
Wir könnten noch über viele Dinge sprechen. Es war ein schlagzeilenbehaftetes Jahr. Die Zeit ist allerdings schon wieder um. SRS 4 News mit der Jahresendrunde vom Korrespondententag mit Heik Sibonien. Hans-Jürgen Maurus, zum Schluss die Frage an Sie beide, Frage nach der Zukunft. Hans-Jürgen Maurus, was wünschen Sie sich als Korrespondent hier von der Schweizer Bevölkerung und Politik?
Ich wünsche weiter aktive Partizipation der Schweizer bei den Volksabstimmungen im März, vor allem was die Abzockerinitiative betrifft. Da hoffe ich auf ein klares Votum.
Als Wahlschweizer müsste man mittlerweile sagen, aber trotzdem immer noch den Korrespondentenblick.
Ich muss ambivalent beantworten. Als Journalist will man natürlich nur schlechte Nachrichten, weil schlechte Nachrichten sich gut verkaufen. Und als freier Journalist muss ich jetzt etwas mehr verkaufen als in der Vergangenheit. Also mehr Skandale, mehr Probleme und so weiter und so fort. Aber als Wahlschweizer, ich wünsche Hartnäckigkeit, Strategie, Durchsetzungskraft, aber auch ein Verständnis, dass man ab und zu mal, wie vorher gesagt, Kompromisse machen muss und entgegenkommen muss.
Dies war der Korrespondententalk auf SRF 4 News. Mit dabei beim Jahresendtalk waren Hans-Jürgen Maurus von der ARD und Heik Sibonien, freier Journalist und ehemaliger langjähriger Korrespondent der britischen Financial Times. Mein Name ist Philipp Meyer und hier auf SRF 4 News hören Sie nun das Neueste aus der SRF-Nachrichtenredaktion.
SRF 4 News Talk.